Damit Sie wirklich die Bergrede verstehen können, will ich noch einmal zurückkommen zu den einleitenden Gedanken und versuchen, einiges etwas klarer zu formulieren. Ich will das so machen, dass ich vier Schlüssel zum Verständnis der Bergrede noch einmal aufzähle. Und wenn Sie diese vier erfasst haben, dann meine ich, sind Sie auf gutem Wege, die Bergrede verstehen zu können. Nicht, dass Sie alles dann gleich, jeden Text verstehen werden, aber Sie haben dann den Schlüssel, womit Sie fähiger sind, hineinzusteigen und damit zu arbeiten. Die vier Schlüssel: erstens die Zeit der Bergrede, zweitens das Thema der Bergpredigt, man muss wissen, worum es geht, drittens die Adresse und viertens die Aufgliederung. Zurück zur Zeit. Die Zeit der Bergpredigt ist eine zweifache Zeit. Wir sprachen von der Zeit, in der sie gesprochen war, und dann von der Zeit, in der sie geschrieben war. Und beide dieser Zeitpunkte sind wichtig für ein Verständnis der Bergrede. Wir müssen nie vergessen, wann sie gesprochen wurde, in Bezug auf das Kreuz, das heißt, den Höhepunkt des Heilswirkens Jesu Christi. Das ist eine heilsgeschichtliche, hermeneutische Wichtigkeit. Viele Ausleger ziehen nicht in Betracht die Wichtigkeit des Kreuzes für die Auslegung der Schrift. Und der zweite Zeitpunkt der Bergrede ist der, in welcher sie geschrieben wurde. Trotz dessen, dass Jesus vor dem Kreuz gesprochen hat, in einer bestimmten Zeit auf einem bestimmten Berg, war es wichtig für Matthäus und den Heiligen Geist, dieses festzuhalten. Viel, viel später, das heißt einige Jahre später. Warum? Weil es für die Gemeinde wichtig war. Also hat die Bergrede Relevanz auch für spätere Generationen, zumal sie ja einverleibt ist in unser Schrifttum, neutestamentliches Schrifttum. Der zweite Schlüssel, das Thema. Das Thema ist ebenfalls ein zweifaches. Ich hatte gesagt, wir könnten als Überschrift aufstellen, die erste Entfaltung der Lehre Jesu. Das bleibt so. Die Bergrede ist die erste Entfaltung der Lehre Jesu. Speziell geht es um das Königreich und seine Gerechtigkeit, das messianische Königreich und seine Gerechtigkeit. Jesus ist hier der König und es geht um sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und der dritte Schlüssel ist die Adresse. Und auch diese ist eine zweifache. Wir haben eine zweifache Zeit, ein zweifaches Thema und eine zweifache Adresse. Wir stellen fest, es gibt Volksmengen, nicht nur eine. Im Grundtext steht das im Plural. Wir fanden aus in der Einleitung, textlichen Einleitung, diese kommen von jedem Teil, von überall im damaligen Israel. Und nicht alle von diesen Menschen sind Jünger von Jesus Christus. Die meisten von ihnen dürfen, was ihn betrifft, gleichsam draußen stehen. Also wir haben Menschen, die draußen sind. Dies ist eine Formulierung, die später gebraucht wird in Bezug auf die Gemeinde. Einige stehen im Heil, einige stehen außerhalb des Heils. Diese Aufteilung haben wir auch schon bei der Bergrede. Die Bergrede spricht zwei Gruppen an. Die, die draußen sind, außerhalb des Königreichs, und die, die schon dabei sind, die sich schon unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt haben. Das sind nicht nur die 12, sondern schon auch noch solche im Volk. Wir haben also Jünger innerhalb oder unter der Volksmenge. Wenn wir an die Jüngerschaft denken, das ist natürlich der wichtigere Teil, den Jesus anspricht. Der größere Teil der Bergpredigt geht die an, die bereits seine Anhänger sind. Aber hier müssen wir die zwei Zeitpunkte in Betracht ziehen. Die Bergrede spricht Jünger an, die in jener Zeit Jesus nachfolgen, vor Pfingsten. Aber da die Bergrede auch später, aufgezeichnet wurde, geht sie auch Jünger Jesu an nach Pfingsten. Das heißt, die Bergrede geht die Gemeinde an. Wir haben also die Jüngerschaft Jesu in zwei Zeitphasen. Das muss man berücksichtigen. Und Teile der Bergpredigt gelten unmittelbar und Teile auch später. Und viertens, die Aufgliederung. Noch einmal, man könnte es verschieden machen, aber um eine grobe Übersicht zu haben, gebe ich folgende einfachere Aufteilung. A, die Einleitung, Kapitel 4, Vers 17 ist hier hinweisend. Und dann geht es bis zum zweiten Vers von Kapitel 5. Die Bergrede beginnt dann mit Vers 3. 4, 17 bis 5, 2, Einleitung, textliche Einleitung. B, dann haben wir in der Rede selbst zuerst das Grundsätzliche. Das ist das Wichtigste, das Tragende. Das andere fließt von diesem hervor. 5, Verse 3 bis 20. C, da haben wir den Rest von Kapitel 5 bis zu Vers 48. Da wird die Liebe zum Nächsten unter die Lupe genommen. Die Liebe zum Nächsten unter der Lupe. Und von dort geht er zum wichtigsten Verhältnis der Beziehung zu Gott. D. In Kapitel 6 finden wir die Liebe zu Gott unter der Lupe. Die Liebe zu Gott unter der Lupe. Kapitel 7 ist dann noch ernste Aufforderung und Schluss. Wir waren bis zu Vers 31 gekommen. Diese Verse stehen in dem Abschnitt, wo Jesus von der Frau spricht, von der Beziehung des Mannes zur Frau. Zuerst sprachen wir von dem Problem der Lust und dann von einer radikalen Alternative. Und jetzt in den letzten zwei Versen dieses Abschnittes, 31 bis 32, haben wir das Problem der Verwerfung. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern ist gekennzeichnet von Extremen. Es ist sehr schwer, die göttliche Beziehung einzuhalten. Entweder man ist verknallt und vergöttert die Frau, und das kann die Frau auch nicht auf die Dauer vertragen. Auf der anderen Seite tendiert man dazu, sie zu verwerfen, zu verachten oder wenigstens zu missachten. In diesen kurzen Versen berührt Jesus dieses Problem. Ich sage, er berührt es nur, und zwar an einer Stelle, der Ehescheidung, und er schildert kurz eine Problematik in dieser Beziehung. Wir lesen, es wurde gesagt, er fährt also fort, in diesem Bereich zu sprechen, es wurde gesagt, wer immer seine Frau entlässt, der gebe ihr einen Scheidungsbrief. Das stammt, die Grundlage hierfür ist 5. Mose 24, die ersten Verse, die nicht leicht sind zu übersetzen. Aber wenn man andere Texte heranzieht, wo diese Verse besprochen werden, Matthäus 19 und Markus 10, glaube ich, ist es, dann kann man von dort her, wenn man merkt, wie Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten mit diesem Text umgeht, ziemlich gut meines Erachtens erfahren, wie dort zu übersetzen ist. Denn das Hebräische lässt an und für sich mehrere deutsche Übersetzungsweisen zu. Aber dort kommen wir, glaube ich, zu einer schlüssigen Formulierung. Übrigens, wir haben im Neuen Testament zu der Frage der Ehescheidung eine Anzahl von Texten, Matthäus 5, hier 31 und 32, dann Kapitel 19, dort haben wir den längsten Text und den besten, den ausführlichsten. Dann, wenn ich mich nicht irre, Markus 10. Und wir haben noch einen ganz kurzen Text bei Lukas. Diese vier Texte darf man nicht gegeneinander ausspielen, beziehungsweise sie so aufteilen, dass sie verschiedene Themen berühren würden. Sie sagen grundsätzlich alle dasselbe aus, und das hilft uns, wenn wir das wissen, damit wir nicht zu verkehrten Schlüssen kommen. Sie sagen dasselbe aus, nur einige sind kürzer denn andere. Und die Kurzform darf man nicht ausbeuten zugunsten einer anderen Auslegung. Das ist ja wichtig. Grundsätzlich hat Jesus, glaube ich, nichts anderes gesagt, als was er in Matthäus 19 sagt. Auch hier nicht. Aber ich sage euch, und das Ich ist wieder betont, er stellt sich als Autorität hin, nicht über Mose, er ist überhaupt nicht in Konflikt mit Mose, er hebt auch nicht das Gesetz auf, er bringt nichts anderes eigentlich, als was Mose gebracht hat. Er war es ja, der Mose das Gesetz gegeben hatte. Evangelikale Ausleger gibt es, die sagen würden, Jesus geht über Mose hinaus. Das stimmt nicht. Er erklärt Mose. Er erfüllt, was dort vielleicht für den normalen Leser nicht verständlich ist. Aber er ändert nicht die Gesetzgebung. Das kommt erst mit seinem Tode. Da kommt tatsächlich eine Änderung. Da hört das Regime des Gesetzes auf. Aber jetzt noch nicht. Die Bergrede darf nicht diese Änderung vorwegnehmen. Das ist wichtig. Ich sage euch, wer immer seine Frau von sich tut, es sei denn aufgrund von außerehelicher Geschlechtsverbindung, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer immer die, die weggetan wurde, ehelicht, begeht Ehebruch. Jetzt müssen wir einiges beachten, um diese Verse zu verstehen. Jesus bespricht hier nicht, dass die Frage der Wiederverheiratung nach einer gültigen Scheidung. Diese Frage wird in der Schrift überhaupt nicht oder fast nicht besprochen. Einmal wird sie berührt in 1. Korinther 7. Aber sie ist an und für sich nicht das Problem, das Evangelikale und auch andere wohl daraus gemacht haben. Die Wiederverheiratungsfrage ist für die Schrift eine selbstverständliche. Auch Jesus nimmt an, für selbstverständlich, dass man wieder heiratet, wenn man geschieden war. Die Frage, das Problem, das hier besprochen wird, ist nicht Wiederverheiratung, sondern Scheidung. Hier wird geklärt, was ist Scheidung? Grundsätzlich darf sie nicht vorkommen, die Scheidung. Wenn sie aber vorkommt, was geschieht dann eigentlich? Und Jesus sagt, aufgrund des Gesetzes, Genesis und Deuteronomium, das wird erst in Kapitel 19 geklärt, aber ich sage das jetzt hier, eine Scheidung sollte überhaupt nicht vorkommen im Leben von zwei Ehepartnern, solange beide am Leben sind. Wenn eine Scheidung stattfindet, was geschieht dann? Und jetzt darf man nicht vergessen, was aber allgemein, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gefunden habe, bei evangelikalen Auslegern, man darf nicht vergessen, was im Gesetzbuch geschrieben stand, wann Ehescheidung oder wann Ehebruch stattfand. Was wurde gemacht oder sollte gemacht werden, wenn Ehebruch stattfand? Weiß jemand das? Steinigung. Die Todesstrafe lag auf Ehebruch. Das muss man nicht vergessen, um dies zu verstehen. Das heißt, mit dem Ehebruch ist eigentlich die Ehe für Gott aufgelöst. Versöhnung ist möglich, weil Gott ein Gott des Heils ist. Aber nach dem Gesetz, an und für sich, bricht Ehebruch die Ehe. Darauf folgt der Tod und dann ist es aus. Aber wir sind hier in einer römischen Besatzungszeit. Und die Juden können nicht ohne weiteres die Todesstrafe durchführen. Und auf diesem Hintergrund sind diese Worte zu verstehen. Die beiden bleiben noch am Leben. Was jetzt? Was jetzt? Da muss man verstehen, dass für Jesus der Ehebrecher eigentlich tot ist. Und auch für den anderen ist er tot. Die Ehe ist geschieden. Eheliche, ich habe übersetzt außereheliche Geschlechtsverbindung. Porneia im Griechischen, porneia, wird mal im engeren Sinne gebraucht, dann aber auch im weiteren Sinne. Im weiteren Sinne schließt sie geschlechtliche Verbindung eines bereits Verheirateten ein, geschlechtliche Verbindung mit einem anderen, mit einem zweiten. Das nennen wir Ehebruch. Hurerei ist, was dieses Wort eigentlich bedeutet, aber manchmal bezieht es sich auf voreheliche Geschlechtsverbindung, das ist die normale Bedeutung, aber Porneia kann auch gebraucht werden, synonym mit dem anderen Wort, das für Ehebruch steht. Wenn jetzt bei der Eheschließung festgestellt wird, der Partner, beziehungsweise bei der Vollendung der Ehe, beim ersten Schlaf, Beischlaf, wenn festgestellt wird, der Partner hatte schon einmal eine Geschlechtsverbindung mit jemandem, dann wäre das Grund, sagt Jesus, zu einer sofortigen Scheidung. Dann müsste aber der andere getötet werden, nach dem Gesetz. Die zweite Möglichkeit der außerehelichen Geschlechtsverbindung ist die, dass nach der Eheschließung, dann waren beide jungfräulich, aber wenn dann nachher einer von ihnen Ehebruch begeht, dann wäre das Grund zur Ehescheidung. Und solch eine Scheidung würde gesetzlich anerkannt werden von Jesus und von Gott, denn Jesus ist Gott. Was dann geschieht, dazu spricht die Schrift kaum. Was den Ehebruch betrifft, weiß ich überhaupt keine Stelle, die dazu spricht. Paulus bespricht noch einen Grund für Ehescheidung und in dieser Verbindung muss er davon sprechen und tut es auch. Aber wenn Ehebruch vorlag als Grund zur Ehescheidung, wird nichts gesagt über Ehe, Wiederverheirung. Das wird für selbstverständlich genommen. Aber was ist es nun mit diesem Ausdruck, wenn jemand eine Frau sich von einer Frau scheidet, die nicht Ehebruch begangen hatte, dann macht er, dass sie die Ehe bricht. Was heißt das? Nun, genau, sie denkt, sie ist geschieden, ja? Sie begeht Ehebruch, aber unwissentlich. Sie weiß nicht, dass es falsch ist. Ihr Mann hat gesagt, sie ist geschieden. Sie hat einen Scheidungsbrief in der Hand, der von der jüdischen Regierung anerkannt ist. Natürlich auch von der römischen. Die Sitten waren sehr, sehr lax. Scheidung war an der Tagesordnung. Jetzt meint sie, sie ist geschieden. Sie ist aus dem Haus getrieben worden. Zunächst mag sie nach Hause gehen, aber bald heiratet sie wieder, normalerweise. Wenn sie heiratet, schläft sie mit jemandem. Und übrigens, passen Sie gut auf, Jesus setzt voraus, dass man erst nach der Eheschließung schlafen will, Beischlafen üben wird mit dem anderen. Ja. Das ist wieder ein Argument für, dafür, dass vorehelicher Beischlaf verpönt ist und verboten. Also mit der Heirat erst kommt der Ehebruch, weil dann erst mit dem anderen geschlafen wird. Dann erst schläft sie mit einem zweiten zum ersten Mal. Aber weil die erste Ehe in Gottes Augen nie geschieden war, ist dies der Ehebruch, der die erste Ehe, nicht ihre zweite, sondern die erste Ehe scheidet. Und nun sagt Jesus etwas über den Mann aus. Der Mann, wenn jemand an eine solche Frau, die eigentlich nicht geschieden war, aber doch einen Scheidungsbrief in der Hand hat, er macht sich an ihr ran und bittet um ihre Hand und heiratet sie, dann ist er Ursache für einen Ehebruch, weil er in eine bereits immer noch bestehende Ehe einbricht. Vielleicht unwissentlich, er meint, sie ist geschieden und sie ist frei. Aber Jesus sagt, er gibt hier Information von Gott aus, autoritative Information. Er sagt, hier wird eingebrochen in eine bereits immer noch bestehende Ehe.
Bitte. Ist da nicht dann der Mann, der muss sich von seiner Frau scheiden, in dem Fall da eigentlich mehr Schuldige, als der, wo sie dann wieder heiratet, unwissentlich, was ist auch eigentlich vor Gott gar keine richtige Scheidung ist?
Er ist mehr schuldig, das ist klar. Deshalb sagt ja Jesus dieses. Er will es den Männern zeigen, passt auf, ihr dürft eure Frauen nicht so schnell entlassen, denn ihr werdet daran schuldig, dass ein anderer schuldig wird. Niemand von diesen dreien wusste, bevor Jesus das sagte, wie ernst es war. Jetzt sagt Jesus, wie ernst es ist. Und wer immer von diesen dreien das jetzt erfährt, der hat dann seine Verantwortung. Ja? Aber der zuerst die Frau entließ, der hat die größte Verantwortung. Jetzt kommen wir zum dritten Abschnitt in diesem Teil, 33 bis 37, dem Verhältnis zur Wahrheit. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht einen falschen Eid tun. Hier werden zwei Wörter gebraucht, wie wir sie auch im Deutschen haben, Eid und Schwur. Zuerst wahrscheinlich das stärkere Wort, Eid. Und dann kommt das Wort Schwören oder Schwur. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Aber ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwört, weder beim Himmel, weil er Thron Gottes ist, noch bei der Erde, weil sie Fußschemel seiner Füße ist, noch bei Jerusalem, weil es Stadt des großen Königs ist. Eine interessante Formulierung, ein Hinweis auf das tausendjährige Reich, denn der große König ist Messias. Und dieses Jerusalem, das da ist, ist diese Stadt. Weist darauf hin, dass eine irdische Stadt Hauptstadt des Messias sein wird. Auf eine Aussage möchte ich hinweisen, aber ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwört. Hier haben wir ein exegetisches Problem. Und Christen haben Schwierigkeit gehabt mit dieser Formulierung in Vers 34. Es gibt einige, die würden dieser Aussage Grenzen setzen. Und es sind andere, die nehmen diese Aussage eher in einem absoluten oder universalen Sinn. In der Reformationszeit und schon vorher wohl gab es immer wieder Gruppen, die sagten, dies ist Regel für Nachfolger Jesu, sie dürfen nicht schwören. Hier ändert sich etwas im Gesetz. Wir, das neue Volk Gottes, Mitglieder der Gemeinde Jesu dürfen nicht schwören. Wenn man das früher getan hat, dann soll man es getan haben, aber wir dürfen es auf keinen Fall tun. Jetzt müssen wir wieder beachten, Jesus steht innerhalb des Gesetzes. Er ändert nichts am Gesetz. Und das Gesetz sah den Schwur vor. In geschichtlichen Teilen des Gesetzes wurde berichtet vom Schwören. Und dann im vorschreibenden Gesetz hieß es, du sollst im Namen deines Gottes schwören, sollst du deine Schwüre tun. Es gab also tatsächlich ein Gebot in Bezug auf das Schwören. Dieses Gebot kann Jesus, darf er nicht aufheben. Also wird uns hier wieder etwas gezeigt, wie wir die Schrift zu lesen haben. Sie kennen das vielleicht, dass es Leute gibt, die das Wort alle sehr ernst nehmen. Wenn es heißt, dass alle in Römer 5 durch Jesus Christus gerettet werden, dann sagen sie, ist das alle. Und deshalb die Lehre von der Allversöhnung. Alle heißt alle, sagen sie. Nun müssen wir wissen, aus der Erfahrung mit der Schrift, dass kein Text aus dem Rest des Zusammenhanges herausgeholt werden darf und zu einer Bibel für sich erhoben werden darf. Wir dürfen nicht aus Teilen der Schrift eine Bibel für die Bibel machen. Alle Teile gehören organisch zusammen und jeder Teil muss im Lichte der anderen ausgelegt werden, obwohl er absolut klingt. Das heißt, oft ist das so und für uns in einer technischen Zeit, wo wir sehr präzise sprechen müssen und präzise messen, für uns ist das ungewöhnlich geworden. Wir müssen aber wissen, dass die Schrift wahr ist, auch wenn sie nicht in jedem Satz sich abgrenzt. Das heißt, einzelne Aussagen in der Schrift haben ihren Rahmen. Ich kann das verdeutlichen. In einigen Häusern ist es wichtig, dass die Kinder, was sie auf den Teller bekommen, fertig machen, ausessen. Jetzt kann es vorkommen, dass ein Nachtisch versprochen war und das Kind erwartet diesen Nachtisch. Und dann fragt die Mutter, hast du alles aufgegessen? Wir nehmen das relativ, nicht absolut. Sonst gäbe es keine Mutter, dass die Frage stellen könnte. Nicht wahr? Wir sagen alles in einem Rahmen und der Rahmen ist der Teller. Und nicht einmal da ist es wirklich im wissenschaftlichen Sinne alles. Ja? Dann müssten wir jetzt ein Mikroskop nehmen und auch das wäre relativ. Ja? Alles hat einen Rahmen innerhalb gewisser Grenzen oder auf die gewisse Grenzen bezieht sich dieses alles. Auch dieser Vers nach Jesus offensichtlich bezieht sich auf etwas innerhalb von Grenzen. Was heißt das? Innerhalb der Gesetzesgrenzen. Schwören selbst ist nicht aufgehoben. Es gab in Israel zu dieser Zeit die Sitte, dass man im alltäglichen Gespräch schnell einen Schwur tat, der nicht so ernst zu nehmen war. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Auf diese Sitte bezieht sich Jesus offensichtlich. Nicht auf die Einzelfälle im Leben, wo bei der Begegnung mit einem Fremden man nun tatsächlich ernst machen musste, handelt es sich hier um die Wahrheit. Es gab Einzelfälle vor, wo man dann geschworen hat. Und das hat es auch noch später gegeben. Jesus wird herausgefordert, einen Schwur ernst zu nehmen. Paulus beteuert ebenfalls, also man geht schon über das gewöhnliche Ja oder Nein hinaus. Man bestärkt schon seine Sprache. Das kennt nicht nur das Gesetz, das Jesus hier respektiert, das kennt sogar die Zeit des Evangeliums nach dem Tode Jesu Christi. Wir können diesen Vers also nicht absolut im absoluten Sinne verstehen, sondern er bezieht sich auf die normale Sprache der Menschen miteinander. Und dann soll man verzichten auf eine unnötige Beteuerung. Aber da ist dieses wirklich praktisch. Wir beteuern sehr, sehr leichtfertig.
und das sollte nicht vorkommen. Wir sollten unsere Sprache viel ernster nehmen. Und dann sagt er weder beim Himmel und so weiter, Vers 36, noch bei deinem Kopf sollst du schwören, weil du nicht ein Haar weiß oder schwarz machen kannst, du verfügst nicht darüber. Lasst aber euer Reden so sein, ja, ja. Das heißt, wenn du ein Ja gibst, lass es wirklich ein Ja sein. Und wenn du ein Nein sagst, dann lass es ein Nein sein. So soll dein Reden sein. Was darüber liegt, das ist vom Bösen. In der normalen Sprache. Der nächste Abschnitt liegt in den Versen 38 bis 42. 38 bis 42. Da haben wir ein neues Verhältnis. Das Verhältnis zum bedrohenden Nächsten. Ein Mitmensch im Volk, meines Volkes, wird für mich eine Bedrohung, eine kleinere oder eine größere Bedrohung. Und wie gehe ich jetzt mit solchen Menschen um? Das war sehr praktisch damals und ist immer noch sehr praktisch. In Sprüche 24, Vers 29, Sprüche 24, Vers 29, wird ausdrücklich verboten, mit dem Nächsten so zu verfahren, so wie du mir, so ich dir. Diese Verfahrensweise war ausdrücklich verboten. Aber trotz dessen hatte man die sogenannte Rache. Auch hier gehen auch evangelikale Ausleger irre. Jesus ist nicht gegen Auge für Auge, Zahn für Zahn. Er ist gegen den Missbrauch oder die falsche Anwendung dieses Wortes. Nicht ändert er das Gesetz, sondern er ändert die Auslegung des Gesetzes. Die falsche Auslegung. Hier ist Korrektur wieder. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge und Zahn für Zahn. In welchem Zusammenhang kommt dieses vor? Im Alten Testament kommt das vor als Regelung für das Justizorgan. Die Priester, die das Gesetz handhaben sollen, sollen dieses als Richtschnur geben in der Rechtsprechung. Dies war eine Rechtsprechungsverordnung. Das heißt, die Strafe sollte dem Vergehen entsprechen. Das war die Regelung für die Richter. Aber jetzt ist die Frage, wer nimmt das Gesetz in die Hand? Und da war man so weit gegangen, wie das auch in anderen Völkern der Fall geworden ist, dass jeder die Justiz in eigene Hand nimmt. Und Jesus sagt, das darf es nicht geben. Jesus plädiert hier für öffentliche Ordnung, für die Instanz einer Obrigkeit, genau wie Paulus. Wer nicht Polizist ist, wer nicht Richter ist, darf diese nicht spielen. Wie soll man sich da verhalten in normalen Schwierigkeiten? Das ist eine ernste Sache. Und die persönliche Selbstverteidigung, scheint mir, wird uns aus der Hand genommen. Ich persönlich, ich weiß, ein Augenzeuge, ich glaube Sanders, sagt, die Selbstverteidigung war im Gesetz vorgesehen. Habe sie nicht gefunden. Nicht wenigstens in dem Text, den er angibt. Wenn Sie ein Beispiel haben, würde ich gern es hören. Vielleicht könnte ich meine Meinung dann ändern. Ich würde sie gern ändern. Ich kann nicht verstehen, wie sie vollkommen ausgeschlossen sein sollte. Ich weiß, es muss einen Staat geben, eine Polizei. Ich befürchte, dass unsere Rechtsordnung nicht suffizient ist, das heißt genügend ist. In unseren Zonen wartet die Polizei, bis jemand anklagt. Das sollte meines Erachtens nicht so sein. Ich glaube, die Schutzleute sind dazu da, um uns zu schützen, auch wenn ich nicht anklage. Es sollte nicht auf mich beruhen. Die Last der Anklage sollte nicht auf mir ruhen. Ich glaube, wenn festgestellt wird, jemand hat verkehrt gehandelt und das ist ein Verstoß gegen das Gesetz, dann sollte das Staatsorgan dafür eingreifen. Unter Umständen, wenn es schwerwiegend ist, tut man das wohl schon. Aber in normalen Fällen wartet man, bis jemand anklagt. In einem gewissen Sinne ist also jeder von uns da Polizist. Vielleicht von daher dürfte man anklagen. Das wäre ein ethisches Problem, das müsste man noch studieren, dann im Lichte der Bergrede. Aber lassen Sie mich jetzt lesen, wir können nicht zu lange stehen bleiben hier. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Aber ich sage euch, widersteht nicht dem Bösen, wieder nicht in absolut universalem Sinn, sondern was das normale Leben betrifft, ist es nicht meine Sache, den Richter zu spielen und das Böse zu bestrafen, sondern wer immer dich auf den rechten Backen schlagen wird, also auf der einen Seite ins Gesicht schlagen wird, dem wende auch den anderen zu. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, überlasse auch den Mantel. Der Mantel wurde manchmal als Decke benutzt, wenn man draußen schlief oder in einfachen Verhältnissen. Und wenn ein Bote dich für eine Meile in Dienst presst, gehe zwei mit ihm. Dem, der dich bittet, gib, und von dem, der von dir borgen will, wende dich nicht ab. Vers 22 ist für mich eine schwierige Formulierung. Sie klingt sehr absolut, aber auch sie dürfte einen Rahmen haben und also relativ zu verstehen sein. Bei dieser Gelegenheit darf ich wahrscheinlich eine Bemerkung machen in Bezug auf eine Formulierung, die auch von bibeltreuen und evangelikalen Auslegern benutzt wird. Man darf hier nicht zu buchstäblich nehmen, heißt es. Damit will man sagen, dass es Ausnahmen gibt, beziehungsweise dass der Text innerhalb eines gewissen Rahmens zu verstehen ist. Aber diese Art, das zum Ausdruck zu bringen, ist verkehrt. Wie ich gestern sagte, die Bibel ist immer buchstäblich zu nehmen. Immer. Es liegt nicht am buchstäblich Nehmen. Ich glaube, die andere Formulierung ist klarer und hilfreicher, wenn wir sagen, dieser Text hat seinen Rahmen. Er ist buchstäblich zu nehmen, nur ist die Frage, innerhalb von welchem Rahmen ist er buchstäblich zu nehmen? Das ist die Frage. Es ist nicht die Frage von wörtlich nehmen, es ist die Frage, wo ist dieser Text anwendbar? Das ist die Frage. Also, ich habe schon gesagt, der Mantel diente als Decke. Im Gesetz war es verboten, wenn man den Mantel, wenn das Gericht den Mantel genommen hatte, ihn dann aber über Nacht dem Betreffenden fernzuhalten. Für die Nacht sollte man ihn wieder zurückgeben. Aber Jesus sagt, sei wenigstens bereit, diese Ungerechtigkeit über dich ergehen zu lassen, dass du nachts nichts mehr hast zu bedecken. Du selbst leidest hier, aber du hast nicht das Recht, Polizei oder Richter zu spielen. Das geht sehr weit. Und der nächste Fall, wenn ein Bote dich für eine Meile in Dienst presst. Zu jenen Zeiten war es in verschiedenen Ländern Usus, dass die Post, die Dienstboten in der Post, einen Bürger in Dienst zwingen konnten. Nach römischem Gesetz durfte man aber einen solchen Bürger nicht für mehr als eine Meile in Dienst pressen. Also ein Bürger war verpflichtet, jede Zeit bereit zu sein, für die Post zu wirken, für die Strecke einer Meile, also mitzuhelfen, die Post zu befördern. Darüber hinaus aber durfte er nicht belangt werden. Jesus aber sagt, wenn dieses Unrecht dir geschehen sollte, sei bereit, es zu leiden, über der geforderten Pflicht hinaus zu dienen. Das tut er, er gibt sein Leben. Dies ist Nachfolge. Und der letzte Abschnitt, noch nicht der letzte Vers, er wird eine Zusammenfassung bringen, aber dies ist der letzte Abschnitt in diesem Teil. Das Verhältnis zum Feind. Der Feind ist natürlich die stärkere Form des bedrohenden Nächsten. Hier geht es um eine Beziehung zu diesem Feind. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wohlgemerkt, das sagte nicht das Gesetz. Ein Teil davon hat das Gesetz schon gesagt. Aber einen Teil hatte das Gesetz nicht gesagt. Die Ausleger waren es, die so formulierten. Jesus korrigiert. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Jesus macht den Feind zum Nächsten. Segnet die, die euch fluchen. Was ist segnen? Das ist ein Wort, das neu in Kurs gekommen ist, besonders von den Charismatikern her. Da wird sehr schnell gesegnet. Und der Ethos der Charismatiker wird ja sehr schnell auch von Nicht-Charismatikern übernommen. Da liegt zum Teil eine Gefahr in der Gemeinde schlechthin. Auch nicht-charismatische Gemeinden haben heute Gottesdienstbewegungen oder Praktiken, die heute allgemeine Anwendung finden. Da sollte man vorsichtig sein, was man tut, wie man sich verhält, was man singt und so weiter. Ich war auf einer Bibelschule, wo ich hörte, man segnet. Wir haben so Gebetszeiten und am Ende der Gebetszeit, das ist sehr schön, dass man so viel Zeit zum Gebet nimmt, und dann, so ich das verstanden habe, am Ende der Gebetszeit segnet man einander. Ja, was tut ihr dann, sage ich. Ja, wir stehen einander gegenüber zu zweit und legen einander die Hände auf die Schulter und segnen einander. Ja, was tut ihr dann? Ja, da wussten sie nicht weiter. Die wussten eigentlich, glaube ich, nicht, was segnen hieß. Sie sagten dann, ich segne dich. Aber was tut man dann? Was ist das? Ja. Was meint die Schrift, wenn sie sagt, er segnete? Wie segnet jetzt Melchisedek den Abraham? Wie soll der Angesprochene hier, und dies ist der Jünger, der hier angesprochen wird, wie soll er seinen Feind segnen? Mir ist eine Hilfe gekommen durch die Betrachtung des Wortes Fluch. Fluch ist ja der Gegenteil, das Gegenteil. Fluch ist das Mittel, Redemittel zum Tode. Das heißt, mit Fluch wird kommuniziert, ein Tod soll eintreten. Ich wünsche den Tod oder er soll eintreten. Entweder der absolute Tod oder eine Variante. Es gibt ja ein Sterben, während man noch lebt. Das Leben wird geschädigt in irgendeiner Form. Wenn, so habe ich gehört, ein Bauer in den Alpen oder in der Schweiz die Kühe eines anderen verflucht, dann müssten sie nicht gleich sterben, aber die Milch stirbt ab. Also es tritt ein Tod ein in der Milchproduktion. Das können sehr reale Zustände sein, denn hier sind Kräfte am Werk. Jesus sagt, flucht nicht. Nicht, dass jeder Fluch eine automatische Wirkung hätte. Der Anhänger Gottes darf wissen, der unbegründete Fluch hat keine Auswirkung für ihn. Der ist wirkungslos. Wir brauchen also keine Angst zu haben, wenn jemand, von dem wir nicht wissen, uns fluchen sollte. Keine Angst. Jesus verteidigt uns und ist stärker denn alle Menschen und alle dämonischen Kräfte, in welcher Kraft solche Menschen vielleicht fluchen würden. Segen ist der Wunsch des Lebens. Wenn Gott segnet mit der Sprache, dann kommuniziert er, verheißt er Leben. Und wenn dieses in die Tat übergeht und er segnet mit der Tat, dann schenkt er direkt das Leben. Das mag verschieden aussehen. Bei Jakob ist das dann Vermehrung der Familie oder der Herden und so weiter. Die Umstände sind lebensgünstig. Wenn Gott Adam und Eva segnet, dann verheißt er Umstände, günstige Umstände für ihr Leben. Das ist das erste Wort übrigens, das Gott dem Menschen sagt. Er segnet ihn. Das ist schön. Wenn wir segnen, können wir kein Leben geben. Wir sind nicht Gott. Das kann nur Gott. Wir können selbst die Umstände eines Menschen nicht mit unserem Reden ändern. Ich kann nicht sagen wie Isaak dem Jakob. Ich hoffe, nein, du wirst eine große Familie haben oder es wird dir gelingen bei der Arbeit und du wirst eine Lohnerhöhung haben und so weiter. Ich verfüge nicht über diese Umstände. Aber wenn ich das will, wenn ich lebensgünstige Verhältnisse will, dann kann ich Gott bitten, dass er meinem Freund oder meinem Feind dieses gibt. Jemand tut mir Böses, ist mein Feind geworden, ganz offensichtlich. Was soll ich tun? Das Wort segnen ist eine Kurzformel für Fürbitte. Ich wünsche ihm Wohl und wenn Gott dieses weiß, dann kann er meinen Wunsch erfüllen und meinem Feind wohltun. Ganz besonders wünsche ich, dass er versöhnt wird mit meinem Herrn. Aber ich kann ihm auch anderes wünschen. Jemand schneidet ihm die Vorfahrt ab. Sie können so einem Fahrer Gutes wünschen. Sie können ihm Erleuchtung wünschen, natürlich, Vernunft und alles. Aber passen Sie auf, dass das nicht das Erste ist, das könnte sonst etwas selbstsüchtig sein und nicht wirklich objektiver Segenswunsch. Wünschen Sie ihm Gutes, dass der Herr in seinem Leben zur Herrschaft kommt, dass er wirklich Leben kennenlernt. Das ist ja die Armut solcher Leute, sie leben ja für sich und es ist eine kümmerliche Weise, sie den Ellbogenraum zu vergrößern. Segnen heißt, Leben zu wünschen, aber da nur Gott das geben kann, ist es eigentlich eine Kurzformel für ein Gebet. Segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch verunglimpfen und euch verfolgen, damit ihr Söhne sein mögt eures Vaters, der im Himmel ist. Nicht, sagt Jesus, dass man auf diese Weise Sohn Gottes wird. Übrigens nicht Kinder, Söhne. Nicht ist dies noch eine Weise, in den Himmel zu kommen, indem man dem Feind Gutes und Leben wünscht, sondern wir könnten sagen, damit es sich zeigt, wer wir sind. Dies ist eine Art, auf der wir offenbaren, wer wir sind, damit wir es wirklich in der Praxis sind. Kinder Gottes sollen auch nach außen hin sich als Kinder Gottes erweisen. Was wir sind, sollen wir sein. Jesus könnte sagen, damit ihr in der Tat seid, was ihr im Wesen schon seid. Söhne Gottes. Dabei ist natürlich Sohn Gottes etwas qualitätsmäßig Verschiedenes vor Pfingsten und nach Pfingsten. Damit ihr Söhne sein mögt eures Vaters, der im Himmel ist, weil er seine Sonne scheinen lässt. Eine starke Begründung. Wie sollen wir handeln? Wie unser Vater handelt. Wenn wir seine Söhne sind, sollen wir ähnlich handeln. Und wie handelt er? Er ist freundlich seinen Feinden gegenüber. Er könnte den Regen zurückhalten. Er weiß, dass sie ihn fluchen, dass sie seine Feinde sind. Aber er lässt seine Sonne scheinen und wenn sie Regen brauchen, lässt er regnen. Fiel in diesen letzten Tagen nur dort Regen, wo Menschen Gott lieben? Nein. Gott ist gütig gewesen. Der Tag der Abrechnung kommt. Und die Leute nehmen das selbstverständlich und meinen, es bleibt dann so. Nein, es wird nicht so bleiben. Eines Tages kommt die Sortierung. Eines Tages kommt die Grenze. Aber heute ist das so. Und deshalb sollen auch wir heute so sein. Morgen wird das anders sein. Morgen wird ein Unterschied sein zwischen Feinden und Söhnen. Weil er seine Sonne scheinen lässt auf Böse und Gute und regnen lässt auf Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, gemeint ist nur die. Ja. Welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinzieher dasselbe? Und ihr wollt doch eine höhere Klasse sein, nicht wahr? Was Gerechtigkeit betrifft. Doch, das sollte man. Die Steuereinzieher waren furchtbar ungerecht. Wenn man besser sein will, ja.
Ganz kurz gut mal zu dem gesagten Weil, nicht denn.
Was ist der Unterschied? sind beide Begründungswörter. Wir haben eine Anzahl von Begründungswörtern, aber weil ist etwas stärker in unserem Empfinden. Horchen wir dann stärker auf, glaube ich. Wir achten dann mehr auf, aha, dies deswegen. Denn das überlesen wir schon mal schnell, ja. Aber auch den sollten wir beachten, ja. Weil es etwas stärker. Ja, letztlich kommt es auf selber an, das stimmt. Tun nicht auch die Steuereinzieher dasselbe? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr an Besonderem? Das ist doch üblich. Tun nicht auch die Steuereinzieher solches? Brüder hier im kollegialen Sinne, eure Kollegen, könnte man übersetzen. Und jetzt das Schlusswort, Vers 48. Es ergibt sich aus dem unmittelbaren vorhergehenden Text, aber ist gleichzeitig eine Zusammenfassung dessen, was ab 21 ausgeführt wurde. Ihr sollt also, das kleine Wörtchen also ist hier wegweisend, der Zusammenhang von also oder das Antizedenz ist erstens der Teil vorher ab 43, aber im weiteren Sinne der Text ab 21. Im Lichte von 43 bis 47 im Besonderen, aber im weiteren Sinne im Lichte von Vers 21 bis 47 sollt ihr vollkommen sein, das heißt bis zum Ziel gekommen sein des Gerechtigkeitsweges, wie auch euer Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist. Täuschen wir uns nicht. Dies ist genau das, was Gott will. Dass wir sündlos sind. Perfekt. In der Tat sind Christen Perfektionisten. Nur nicht so, wie die meisten christlichen Perfektionisten sind, die Sünde eigentlich nicht so ernst nehmen, die rationalisieren. Um perfekt zu sein, müssen sie ja ihre Fehler ein bisschen verschönern, damit sie perfekt bleiben. Nicht so. Wer dieses Wort wirklich ernst nimmt, kommt in den Zerbruch. Wer wirklich Gott so ernst nimmt, der kommt zu ihm und sagt, Herr, erbarme dich meiner, ich bin nicht, ich kann nicht tun, ich kann nicht so sein, wie du bist. Und dann ist man geistlich arm und dann ist man angekommen. Und dann kommt Gott und sagt, jetzt schenke ich dir meine Vollkommenheit, kannst sie haben. Und ich bin perfekt. Und ich werde nie vollkommener werden, als ich heute bin, was meine Qualifikation für den Himmel ist und für die Gemeinschaft mit Gott. Und was ich bin, soll sich jetzt auswirken. Das ist Christsein. Aber meine Beziehung zu Gott ist nicht letztlich abhängig von meinem Verhalten, sondern von Jesus Christus, der mein Bürger geworden ist. Das steht hier nicht alles geschrieben, aber das ist der weitere Zusammenhang der Bergrede. Jetzt ist es 10 Uhr. Jetzt sollten wir, glaube ich, eine kleine Schnaufpause machen, denn wir wollen noch eine Stunde hier zusammen sein, dann will ich versuchen, 6 und 7 noch zusammenzufassen. Ich sage, dass Perfektionismus Sünde ist, in einem gewissen Sinne ja, aber es ist eine falsche Lehre. Wovon man normalerweise spricht, wenn man von Perfektionismus spricht, ist in der Tat eine unbiblische falsche Lehre. Und falsche Lehre ist natürlich Sünde. Aber es wäre besser, nicht von das Wort Sünde zu gebrauchen, sondern falsche Lehre. Warum ist es falsche Lehre? Weil Perfektionismus in diesem Zusammenhang bedeutet, dass ein Christ nie sündigt. Und das ist falsch. Wir sündigen schon. Wir sind im Wesen Sünde und werden Sünder bleiben. Ich persönlich glaube, Römer 7 besagt das. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Wort hier, 548, qualifizieren dürfen und in Kollision dazu nehmen müssen. Matthäus 548 steht nicht im Widerspruch zu Römer 7 oder anderen Stellen. Sie zeigen uns, dieser Vers zeigt uns, wer wir sind, bringt uns in die Buße und fordert uns dazu auf, wie Paulus das in Römer 3 tut, um die Gnade zu rufen. Und dann schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit, und das ist die Botschaft des Römerbriefs.
Und so bin ich in der Stellung perfekt. Und da sprach ich von Perfektionismus. Ich habe eine geschenkte Gerechtigkeit, von der ich zehre. Aber ich selbst, Herbert Janssen, bleibe total verdorben und bin fähig heute noch zu allem. Ja. Nur Christus lebt in mir und er bewahrt mich. Und er will aber, dass seine Gerechtigkeit auch zur Tat wird in meinem Leben. Das ist eine progressive Angelegenheit. Da bin ich nicht Perfektionist.